Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und das Thema wollen wir jetzt weiter vertiefen, denn die Hochschulen sind auch im neuen Infektionsschutzgesetz erwähnt. Dazu spreche ich jetzt mit dem Präsidenten der Hochschulen-Rektorenkonferenz, Peter-André Alt. Herr Alt, ich grüße Sie.
Guten Tag.
In dem Gesetz heißt es ja, dass Hochschulen genauso wie die Schulen ab einem Inzidenzwert von 100 in den Wechselunterricht und ab einer Inzidenz von 165 in den Distanzunterricht müssen. Können Sie mir erklären, wie Wechselunterricht an den Hochschulen funktionieren soll?
Ja, das ist eine der Absurditäten in diesem Gesetz. Die Hochschulen werden mit den Schulen gleichgesetzt. Das ist natürlich völlig falsch. Wir machen ja gar keinen Präsenzunterricht im Augenblick, der dauerhaft die ganze Woche durchläuft, sondern Präsenzunterricht findet statt in Ausnahmen für diejenigen Bereiche, die wie zum Beispiel die Naturwissenschaften auf experimentelle Untersuchungen im Unterricht angewiesen sind, auf die Benutzung von bestimmten Geräten in den technischen Fächern oder auch auf die Auseinandersetzung mit klinischen Grundsituationen in der Interaktion mit Patientinnen und Patienten. Das sind eher Ausnahmen und diese Ausnahmen werden mit großer Sorgfalt und Vorsicht organisiert an den Hochschulen. Wechselunterricht ist da etwas völlig Sachfremdes und deswegen haben wir uns sehr entschieden positioniert gegen diese Komponente im Gesetz.
Ja, zu dieser Gemengelage passt ja, dass Sabine Dittmar, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, zugegeben hat, dass es in den Beratungen um das Gesetz ja vor allem um die Schulen und nicht so sehr um die Hochschulen ging. Ja, was sagen Sie dazu? Fühlen Sie sich da überhaupt richtig gewertschätzt?
Ja, es ist wirklich ärgerlich nicht nur, sondern ich finde auch in hohem Maße unverständlich. Die Hochschulen haben in den letzten 13 Monaten mit außerordentlicher Disziplin, großer Sorgfalt und strategischer Weitsicht die Krise gemanagt. Wir haben eine Umstellung des akademischen Unterrichts auf über 90% digitale Veranstaltungen organisiert. Wir haben daneben aber eben in den Fällen, die ich genannt habe, die Ausnahmecharakter haben, Präsenz ermöglicht. Und wir erwarten, dass die politische Öffentlichkeit das zur Kenntnis nimmt und dass sie uns mit der gebotenen Differenziertheit bewertet. Und demzufolge hätten wir im Gesetz eigentlich überhaupt nicht erwähnt werden dürfen unter diesem Gesichtspunkt, sondern die Hochschulen hätten in der sehr, sehr verantwortungsvollen Art und Weise, in der sie jetzt die Lehre organisieren, dieses auch in Zukunft tun müssen.
Schauen wir uns das mal genauer an. In den Universitätsstädten Köln, Berlin, aber auch zum Beispiel in Heilbronn ist die Inzidenz gerade über 165. Trotzdem sind zum Beispiel die Bibliotheken weitestgehend geöffnet, für die Laie zumindest. Köln erlaubt zum Beispiel auch einen Aufenthalt von 15 Minuten. Angenommen, dort schließen jetzt überall die Bibliotheken, da können doch viele Studierende wirklich vor dem Nichts stehen jetzt vor diesem Semester, oder?
Ja, wir treten ja in eine sehr intensive Phase ein. Im Mai geht die Lehre so richtig ins Volle und mit großer Konzentration. Wir haben, wie gesagt, enorme Fortschritte gemacht in der digitalen Lehre. Aber natürlich brauchen die Studierenden nicht nur das Labor, sondern die Bibliothek. Sie brauchen die Möglichkeit auszuleihen, selbst wenn vieles im Open Access Modus online verfügbar ist. Aber das gilt nicht für alle Texte. Und das zerschneidet gewissermaßen die Nervenbahnen des akademischen Unterrichts an einer entscheidenden Stelle, ärgerlicherweise auch mit höchst fragwürdigen Effekten, denn die Hochschulen sind eben kein Hotspot des Infektionsgeschehens, sondern haben mit großer Sorgfalt darauf geachtet, dass Großveranstaltungen in Präsenz nicht stattfinden und dass eben auch der Bibliotheksbetrieb nur auf die Ausleihe beschränkt ist. Das ist vernünftig, das hat sichergestellt, dass es keine Infektionen gibt und angesichts dessen läuft das Gesetz an diesem Punkt vollkommen ins Leere, weil es eine Gefahrensituation adressiert, die es so an den Hochschulen schon seit Monaten überhaupt nicht gibt.
Wir berichten ja hier auch immer mal wieder über Studierende, die eine Öffnungsperspektive für die Hochschulen fordern. Wie könnten denn flexible Lösungen aussehen, dass Studierende ja nach fast einem Jahr wieder mal in den Seminarsaal gehen könnten?
Meine Erwartung ist, dass das nur funktioniert, wenn wir wirklich eine Durchimpfung haben, dann werden wir den vollen Präsenzbetrieb haben. Das heißt also, die Impfkampagne muss im Vordergrund stehen. Wir können aber natürlich auch mit Tests arbeiten, nur nicht im Massenbetrieb. Was man tun kann, ist, dass man die Studierenden testet, bevor sie am Morgen dann in eine Lehrveranstaltung gehen. Dafür brauchen aber auch die Hochschulen zusätzliche Mittel, denn wir reden ja nicht von Zahlen um die 1000, sondern bei den Hochschulen, selbst wenn es nur ein Drittel ist, das an einem Tag in den Hochschulbetrieb kommt, sind das bei vielen Hochschulen 10.000, manchmal 20.000 Studierende. Also wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen auch bei den Erwartungen aufpassen, dass wir nicht zu viel uns vorstellen. Was wir schaffen können, ist, dass wir im Herbst, im Wintersemester, wenigstens zu einem Drittel in den Lehrbetrieb wieder hineinkommen. Dann allerdings überwiegend mit Tests. Es sei denn, wir haben es geschafft, bis September tatsächlich auch die Gruppe der 20- bis 30-Jährigen zu impfen. Daran gibt es momentan durchaus noch Zweifel. Also testen und in kleinen Gruppen sowohl in den Geistes- und Sozial- als auch in den Natur- und Technikwissenschaften arbeiten und die Großveranstaltungen, vor allem die Vorlesungen, aber auch die großen Seminare und Übungen werden auch im Winter weiter digital stattfinden. Aber damit die Studierenden auch wieder an die Hochschulorte zurückkommen, sie leben häufig ja jetzt schon im dritten Semester zu Hause, müssen die Hochschulen in die Lage versetzt werden, wenigstens einen Teil des Betriebs im Herbst wieder präsentisch zu machen. Und das geht mit Tests und das geht so in einem Umfang von maximal 30% höchstwahrscheinlich, wenn nicht uns eine weitere Krisenentwicklung einen Strich durch die Rechnung macht.
Peter-André Alt war das, der Präsident der Hochschulen-Rektorenkonferenz, und er fordert sachgerechte Lösungen für die Hochschulen in Deutschland. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wir bleiben bei den Hochschulen, genauer bei den Erstsemestlern oder die, die es vielleicht mal werden. Denn auch wenn der Start ins Hochschulleben in Corona-Zeiten vielleicht etwas anders ausfällt als früher, eine große Zäsur ist das erste Semester ja auf jeden Fall. Denn viele stehen nach der Schule zum ersten Mal auf eigenen Beinen, müssen sich selbst versorgen und auch selbst versichern. Doch genau um dieses Thema machen viele dann einen großen Bogen. Zu kompliziert, zu langweilig und eigentlich doch auch überflüssig. Was man aber auf jeden Fall beachten sollte und welche Versicherungen man vernachlässigen kann, das fasst Sebastian Moritz zusammen.
Irgendwann kommt er garantiert. Der Zeitpunkt, an dem die Versicherungen der Eltern nicht mehr ausreichen und sich junge Menschen selbst entscheiden müssen, gegen welche finanziellen Risiken des Lebens sie sich mit einer Versicherung schützen wollen.
Wenn ich das Wort Versicherung höre, erfasst mich erstmal eine Unlust.
Viel Papierkram, viel Arbeit und Eigeninitiative.
Ich denke aber auch, dass es viele sinnvolle Versicherungen gibt, die man auf jeden Fall abschließen sollte und für die es sich auch lohnt, das Geld zu bezahlen. Auch wenn da vielleicht der Versicherungsfall nie eintritt.
Um einige Versicherungen kommt man nicht drum herum. Die Sozialversicherungen für Krankheit, Rente, Pflege und gegen Arbeitslosigkeit sind für angestellte Arbeitnehmer in Deutschland Pflicht. Daneben gibt es Versicherungen, die zwar freiwillig sind, die von den meisten Verbraucherschützern aber auch für Berufseinsteiger empfohlen werden. Zum Beispiel die private Haftpflichtversicherung. Sie schützt im Zweifel vor dem finanziellen Ruin, sagt Saidi Sulalitu vom Verbraucherportal Finanztipp.
Hier geht es einfach auch um Unfälle, die ich verursache. Und zwar, wenn ich entweder als Fußgänger oder als Radfahrer unterwegs bin. Und natürlich kann ich auch als Fußgänger, ich gehe unachtsam über die Straße, sage ich mal, Auto muss bremsen, fährt in jemanden rein. Also da kann man ja schlimmsten Szenarien konstruieren. Und das kann natürlich dann in die Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen gehen.
Die Kosten für die Haftpflichtversicherung liegen zwischen 50 und 100 Euro im Jahr. Verbraucherschützer raten zu einem Tarif mit einer sogenannten Bestleistungsgarantie. Das Prinzip, wenn irgendeine andere Versicherung den Schaden übernehmen würde, zahlt die eigene Versicherung auch. Das ist vor allem hilfreich, wenn es um die Schadenshöhe geht, für die die Versicherung aufkommen soll. Die zweite wichtige freiwillige Versicherung ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Die Kosten hängen davon ab, wie hoch die monatliche Rente sein soll, sagt Bastian Kunkel. Der Versicherungsmakler hat sich auf junge Kunden spezialisiert.
Das heißt, was habe ich für Ausgaben monatlich, die gedeckt sein müssen? Ja, und das kann ja alles Mögliche sein, von Miete über deine Finanzierung für dein Auto, Altersvorsorge, ja. Also alles, was da irgendwo mit reinfällt, damit reinnehmen und dann wirst du auf einen Wert kommen.
Außerdem gilt, je früher die Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen wird, desto günstiger ist tendenziell der Tarif. Daher kann es sich auch für Berufseinsteiger lohnen, über eine solche Versicherung nachzudenken. Kritischer sind Verbraucherschützer bei Sachversicherungen, etwa der Smartphone- oder Laptopversicherung, die jährlich oft bis zu 20% des Kaufpreises kostet und in der Regel im Schadensfall nur den Zeitwert übernimmt. Und auch die Hausratversicherung können sich Berufseinsteiger oft sparen, sagt Saidi Sulalitu von Finanztipp.
Ich behaupte, dass viele Leute die gar nicht wirklich brauchen. sollte man sich gut überlegen. Das ist so eine, ich nenne das eine Kann-man-haben-Versicherung. Beim Hausrat muss ich mir einfach selber die Frage stellen, will ich das Risiko eingehen? Und dann ist einfach die Frage, kann ich den Hausrat, also das, was ich wirklich selbst gekauft habe, hänge ich da wirklich dran? Hänge ich davon ab? Im Sinne von auch, kann ich es ersetzen im Zweifelsfall oder nicht?
Gerade Menschen, die nur wenige kostbare Gegenstände besitzen, können auf die Hausratversicherung am ehesten verzichten.
Seit Anfang letzter Woche ist für Muslime auf der ganzen Welt eine besondere Zeit angebrochen, der Ramadan, also der Fastmonat der muslimischen Welt. Essen, Trinken und Rauchen zum Beispiel ist von Sonnenauf bis Sonnenuntergang verboten. Diese Zeit auch mit dem Alltag und dem Job zu kombinieren, ist jedes Jahr aufs Neue eine besondere Herausforderung. Doch nicht nur für Arbeitnehmer, auch für muslimische Schülerinnen und Schüler. Gerade jetzt, wo in NRW das Abitur vor der Tür steht, darüber berichtet Solveig Bader.
Let's talk about the characteristics of living and studying abroad. So,
die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Nord in Essen sind schon mitten in den Abiturvorbereitungen. Alle sind Muslime und fasten, auch ihr Lehrer. Das heißt, vor Sonnenaufgang und Sonnenuntergang dürfen sie nichts essen und trinken, wenn sie sich streng an die Regeln des Ramadan halten. Auch die 19-jährige Schülerin Semina.
Also ich bin heute Morgen aufgestanden um 4 Uhr und habe dann auch natürlich auch meine Geschwister aufgeweckt, dass wir zusammen essen und haben dann auch natürlich was gegessen. Und nachdem wir gegessen haben, haben wir auch gebeten.
Semina und ihre Mitschüler fasten aus religiöser Überzeugung, sagen sie. Deshalb bedeutet für sie Ramadan mehr als der Verzicht auf Essen und Trinken. Es ist eine Zeit der Besinnung im familiären Kreis.
Es ist ein schönes Gefühl zu fasten und auch die Menschen zu verstehen, die nicht die Möglichkeiten haben, jeden Tag etwas zu essen oder zu trinken. Und dazu gehört auch noch, dass wir mit den Familien uns jeden Tag zusammensetzen, abends zusammen essen, trinken und auch uns Geschichten erzählen.
Auf die muslimischen Schüler, die streng fasten wollen, kommt einiges zu. Sie schreiben Klausuren, ohne vorher und zwischendurch zu trinken und zu essen. Hinzu kommt, dass sie stundenlang Maske tragen müssen. Ali und Heba fasten schon seit vielen Jahren. Allerdings dürfe es kein Zwang sein.
Also ich würde, wenn es mir schlecht geht, auf jeden Fall mein Fasten brechen und dann Wasser trinken. Oder also es kommt dann natürlich auch dran, wie stark die Kopfschmerzen sind, aber wenn es nicht anders geht, dann würde ich das machen.
Sollte ich zum Beispiel merken, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil ich zum Beispiel Durst oder Hunger habe, dann würde ich mein Fasten auch brechen, damit ich halt jetzt nicht im Nachteil bin für diese Klausur.
So vernünftig und einsichtig sind aber längst nicht alle Schüler, meint Sandra Lajek, Sekretärin an der Essener Gesamtschule Nord. Sie hat in den vergangenen Jahren ihre Erfahrungen im Ramadan gemacht. Von den 900 Schülern sind 45% Muslime. Die meisten nehmen am Ramadan teil.
Ramadan ist eigentlich immer in den letzten Jahren so gewesen, dass hier am laufenden Band Schüler ins Sekretariat gekommen sind, um sich nach Hause schicken zu lassen, weil es ihnen übel wird und dass ihnen nicht gut geht. Ich befürchte, dass es zu Corona-Zeiten nicht anders ist.
In den Jahren vor Corona gab es immer ein gemeinsames Fastenbrechen an der Schule. Das muss wieder ausfallen, bedauert Schulleiter Wolfgang Erdmann.
Das ist für uns natürlich sehr traurig, weil wir eigentlich auch das als Form von Wertschätzung erachten. Und wir sind eigentlich nur in der Situation zu schauen, wie wir die nächsten Wochen überstehen.
Morgen beginnt das Abitur in NRW und wie sich die muslimischen Schülerinnen und Schüler mitten im Ramadan darauf vorbereiten, berichtete Solveig Bader. Das Infektionsschutzgesetz zieht sich heute wie ein roter Faden durch die Sendung. Gerade kommt die Meldung, dass Bundespräsident Steinmeier das Gesetz unterschrieben hat. Und es hat nicht nur Auswirkungen auf die Schülerinnen und Studierenden, sondern eben auch auf die Arbeitnehmer. Mit dem Gesetz werden die nämlich erstmals rechtlich verpflichtet, ins Homeoffice zu gehen, falls ihr Arbeitgeber das anbietet. Und das muss der Arbeitgeber tun, wenn es keine zwingenden betriebsbedingten Gründe dagegen gibt. In Deutschland war die Etablierung von Homeoffice-Arbeit eine schwere Geburt. Woanders ist sie längst üblich, berichtet Peter Micke aus New York.
Mehr als die Hälfte der New Yorker haben schon mindestens eine Impfdosis bekommen. Kultur, Sport und Gastronomie sind längst wieder auf dem Weg in die Vor-Corona-Zeit. Doch in Midtown Manhattan ist diese Aufbruchsstimmung nicht angekommen. Hier stehen 90% der Wolkenkratzerbüros noch immer leer. Selbst Optimisten gehen davon aus, dass bis zum Herbst höchstens die Hälfte der Angestellten wieder am Schreibtisch sitzen wird.
Remote work is here to stay.
Die Menschen werden auch nach der Pandemie weiter von zu Hause arbeiten, zumindest die mit Bürojobs. Die brauchen nur einen Computer, egal wo der steht. Die meisten Unternehmen werden wohl ein Mischmodell einführen. Ein paar Tage die Woche im Büro, die anderen Tage Arbeit von zu Hause.
And then they spend a few other days a week working from home remotely.
Sagt Susan Lund von der Unternehmensberatung McKinsey. Selbst renommierte New Yorker Arbeitgeber wie die Großbank JP Morgan gehen nicht davon aus, dass es ein Zurück zum Relikt der 5-Tage-Bürowoche geben wird. Und auch der Chef des Finanzriesen BlackRock, Larry Fink, sagt, die Finanzindustrie hat es in der Pandemie bewiesen. Wir sind gut gefahren mit dem Homeoffice. Das funktioniert sehr gut. Weshalb es in vielen Unternehmen längst die Überlegung gibt, die astronomischen Mieten für schäbige Minibüros in den Wolkenkratzern Manhattans zumindest zum Teil zu sparen. Eine Horrorvision für die Stadt, die dringend auf die Steuereinnahmen angewiesen ist. Und natürlich für die Immobilienindustrie, die sinkende Mieten befürchtet und weiter die gute alte Zeit beschwört.
New York is still a strong place and a growing place.
New York ist noch immer ein wichtiger und wachsender Markt. Einen Fuß in New York zu haben, ist für viele Firmen ein Muss. Sie zahlen die hohen Mieten hier gern, weil sie um die Stärke dieser Stadt wissen. Und das wird sich nicht ändern.
Strengths of the city. And those things are not going away.
Sagt Michael Slattery von CBRE, dem Marktführer für Geschäftsimmobilien in New York. Was soll er auch sonst tun? Andere hingegen hoffen sogar darauf, dass die Pandemie Manhattan dauerhaft verändern wird.
If those expensive rentals, expensive real estate,
wenn diese teuren Mieten sinken, dann ist das die Chance für neue, innovative Unternehmen und Startups oder die Möglichkeit für Organisationen zurückzukommen nach New York.
Coming back or relocating to New York,
sagt Anna Tavis, die an der New York University zur Zukunft der Arbeit forscht. Sie glaubt auch, dass sich die Büroflächen selbst verändern werden, wenn mehr im Homeoffice gearbeitet wird. Viele dieser Stellwände, die jetzt Mini-Arbeitsplätze abgrenzen, werden verschwinden. Es wird mehr Platz geben, mehr Raum, mehr Luft für die Mitarbeiter. Es werden weniger Menschen auf einer Etage arbeiten. Eine große Chance für die Innenarchitekten, neue, innovative Bürokonzepte zu entwerfen, sagt sie. Und nicht nur das. Wir werden die Stadt neu erfinden müssen, auch den Verkehr in der Stadt, gerade im Hinblick auf eine grüne, nachhaltigere Wirtschaft. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Vielleicht hat es den Schock der Pandemie gebraucht, um deutlich zu machen, dass es einfach nicht so weitergehen kann, wie die Stadt bisher funktioniert hat.
Und zum Schluss nochmal zu den Grundschulen. Kinder, die ab 2025 eingeschult werden, sollen einen gesetzlichen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung haben. Das geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, der schon in der kommenden Woche auf den Weg gebracht werden könnte. Das schreibt die dpa. Kinder, die in der Grundschule sind, sollen dann einen Anspruch darauf haben, jeden Tag mindestens 8 Stunden betreut zu werden. Und erste Reaktionen darauf gibt es schon. Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Margit Stump, kritisiert, dass das Gesetz erst jetzt kommt, obwohl es schon im Koalitionsvertrag vor 3 Jahren versprochen wurde. Außerdem sei die Finanzierung noch völlig unklar. Und das war's auch schon wieder mit Campus und Karriere für heute. Jetzt geht's hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und da geht's bei meinem Kollegen Mike Herbstreuth um die Techno-Szene der 90er. Mein Name ist Mathis Jungblut. Danke, dass Sie dabei waren.